Trinken und Alo, ja, die haben derbe Themen. Trinken und Alo, was dich bewegt.
Sag mal.
Was denn?
Alo hat einfach auf Aufnehmen gedrückt. Was? Obwohl wir
warst du noch nicht
null,
so weit?
Ja, und das weißt du ganz genau.
Da sind wir. Boah. Schönen guten Morgen aus dem Wohnzimmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt.
Du bist so hart. Du bist so hart. Wir hatten gerade eine klitzekleine Auseinandersetzung. Und Alo hat die klitzekleine Auseinandersetzung einfach beendet, indem er auf den Aufnahmeknopf gedrückt hat.
Willkommen zur Familie Ross.
Ich glaube, ich spinne wirklich.
Wie geht's dir denn, mein Schatz?
Na, herrlich. Herrlich. Mir geht's richtig gut. Okay. Und ich habe richtig, richtig Lust, mich jetzt mit dir eine Stunde zu unterhalten. Gerade jetzt. Herrlich. Live und in Farbe, wo alle Menschen dabei sein können und zuhören.
Hattest du denn einen schönen Urlaub?
Ich hatte einen sehr schönen Urlaub.
Ja, ich auch.
Erzähl mal. Wir waren ja in Hamburg. Für alle, die letzte Woche...
Wir wohnen auch in Hamburg, deswegen ist es, muss man vielleicht dazu sagen.
Ach so, ja. naja, und letzte Woche haben wir ja schon erzählt, dass das der Plan war und dass wir das lange nicht mehr gemacht haben, früher mal häufiger gemacht haben, aber jetzt lange nicht mehr gemacht haben und es war eigentlich genauso, wie wir es uns vorgestellt haben, oder?
Das war einfach cool.
Ja.
Wir haben wirklich viele lustige Sachen gemacht und gut, Highlight war natürlich der Hardcore-Regenausflug im Heidepark. Wir waren schon, also wir waren in voller Regenmontur und wir waren schon in der Kasse. Also vom Parkplatz zur Kasse waren wir schon komplett durchnässt.
Ja.
Und man denkt ja bei solchen Tagen immer, okay, das muss ja mal irgendwie einen Moment geben, wo es mal einen Ticken weniger wird oder so. Gab es halt einfach nicht.
Nee.
Und irgendwann kommt man dann in so einen Wetsuit-Modus, so, wo es so wie ein Neoprenanzug ist. Dann so, okay, ist jetzt auch egal so. Und dann war es irgendwann so, ja, okay, wollen wir Wildwasserbahn fahren? Ja, klar, warum nicht? Weil nasser werden können wir auch nicht mehr.
Ist jetzt auch egal.
Ja.
Ja, aber das, was ganz witzig ist, dass die ganz viele Menschen auf Instagram geschrieben haben, dass es ja dann bestimmt leer war. Und das stimmt nicht richtig.
Nee.
Also ja, es war bestimmt nicht so wie an einem sonnigen Tag in den Ferien, aber ja. Wir haben schon auch eine Dreiviertelstunde bei einigen Bahnen angestanden und ich glaube, das ist wirklich so ein Corona-Überbleibsel, weil man eben vorher online Tickets kaufen kann.
Ja, genau.
Und wenn man das gemacht hat, so wie wir, dann kommt man halt nicht auf, dann kommt man halt nicht auf die Idee, wenn man über 100 Euro bezahlt hat für diese blöden Eintrittskarten, auf die Idee zu sagen, ich gehe da nicht hin.
Das wird jetzt abgefahren.
Und das, genau. Und deshalb war es im Verhältnis voll. Weil ich glaube, also in unserer Kindheit und Jugend war, genau, da wäre kein Mensch gewesen und da wäre man sozusagen einfach durchgelaufen.
Ja.
Und so war es tatsächlich nicht. Weil ich glaube, alle anderen, die Tickets gekauft hatten, hatten das gleiche Gefühl und sind davon ausgegangen, hey, bestimmt gibt es mal eine Pause, eine Regenpause.
Ja, genau.
Und es gab literally den ganzen Tag einmal, glaube ich, 10 Minuten eine Pause und das war's. Den Rest des Tages hat es einfach durchgeschüttet und auch nicht ein bisschen genieselt. Ganz viele haben mir geschrieben, dass ich Regen liebe, was total stimmt.
Ja, aber da
war wirklich, nee.
Okay, aber den Tag werden wir nicht vergessen. Also
das
auf jeden Fall nicht.
Nie in unserem Leben. Ja, richtig gut.
Ja, wir haben viele andere Sachen gemacht. Das war also wirklich, war ein sehr cooler Urlaub. War ich nicht sicher, aber war so.
Ja, an der Ostsee waren sogar Baden, Meer. Ja, richtig gut. Okay, heute ist unser Thema der zweite Teil von Atmen.
Korrekt.
Korrekt.
Was können wir tun? Was kann man besser machen?
Wir haben in der letzten Folge zum Ende euch aufgefordert, den BOLD-Test zu machen. Und jetzt, lieber Alo, müssen wir wissen, wie die Evaluierung ist. Was ist
die,
das
die
Ergebnis?
Auflösung gibt es nächste Woche.
Ja, die Auflösung.
Ja, genau. Also, wie lang man, also der Test ging so, für jeden, der es nicht gehört hat, der Test ging so, dass man morgens aufwacht, ist ganz günstig von Bedingungen, und dann einatmet, ausatmet, nicht übertrieben ausatmet und die Luft anhält, solange wie man es mühelos kann. Also nicht mit Druck durchziehen, sondern so, bis man den Drang hat einzuatmen oder bis erste Reflexe einsetzen, wie Schlucken oder so, dass man anfängt zu zucken. Und danach muss man noch in der Lage sein, ruhig durch die Nase zu atmen. Das heißt also, darf nicht danach sein, oh, geschafft, sondern es muss eine völlig normale Atmung danach entstehen. Und die Zeit, die man das durchhält, sagt viel aus über erstens, wie gestresst man ist und zweitens, wie die Atemkompetenz ist. Und da kann man grob sagen, also und wichtig zu wissen ist dabei, dass man Luft hat, mühelos für in Ruhe wahrscheinlich 5 Minuten. Vielleicht auch nur 3, egal.
5 Minuten. Ich finde, genau. Das klingt, also du hast mir das schon erzählt,
ja.
bevor wir jetzt angefangen haben. Und ich finde, das klingt utopisch.
Ja, genau, ist auch utopisch. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die das können. Wobei der Rekord im Luftanhalten ist irgendwie knapp unter 20 Minuten, meines Erachtens. Die Leute haben das dann natürlich dann trainiert und das ist dann auch nicht mehr nur gesund, würde ich denken. Aber man kann schon sagen, also man müsste von der Not des Körpers her mühelos 3 Minuten die Luft anhalten können. Mhm. Können allerdings die allerwenigsten, ich auch nicht. Mhm. Das heißt also, es gibt andere Gründe, warum man früher wieder einsetzt. Im Wesentlichen das Gehirn, das Nervensystem, was sagt, Junge, Mädchen, du kannst nicht gut atmen, also atme jetzt, weil wir dürfen hier bloß nicht in eine Sauerstoffschuld gehen, wir dürfen bloß nie zu wenig Luft haben, mach mehr, was im Prinzip das Gleiche ist wie Stress. Deswegen ist dieser Wert so wichtig und man kann sagen...
Super Stressmesser einfach.
Stressmesser und wie gesagt auch ein Wert für, wie gut atmest du. Mhm. Denn wer schlecht atmet, hat einen schlechten Bolt-Wert. Und man über 45 Sekunden, wer das 45 Sekunden morgens durchhält, würde man sagen, das ist exzellent. Das ist wirklich ausgezeichnet. So 30 ist immer noch ganz gut, 20, 25 ist schon so, dass man sagt, naja, vielleicht dringend mal was dran tun. So. Also auf jeden Fall Handlungsbedarf. 15 ist schon ein großes Problem und eigentlich alles unter 15, unter 10 ist im Prinzip eine laufende Panikattacke.
Und kannst du das nochmal erklären, weil ich finde das, also du hast es jetzt schon gesagt, aber es ist relativ schwierig, das durchzuholen, mein Lieblingswort, also nicht nur kognitiv sozusagen zu verstehen, sondern wirklich so zu fühlen, wenn ich das sehr wenig Zeit kann, dann bedeutet es, dass mein Körper die ganze Zeit in einem Überlebenskampf steckt.
Genau, der schreit dich die ganze Zeit innerlich an und sagt, oh Gott, atme, du musst mehr atmen, sieh zu, dass du schneller atmest, weil das reicht nicht, das ist ein Problem, atme, nicht stoppen mit atmen, du musst mehr atmen, du musst schneller atmen, weil das reicht nicht, wir haben hier Not, das ist ein Problem. So.
Und das ist im Prinzip schon bei irgendwas, wenn ich einen Wert habe, ungefähr um die 20, ja, 15, sagen, 20, ist schon nicht gut.
Ist schon nicht cool.
Okay, darunter ist dann kompletter Alarmzustand.
Genau.
Aber selbst, also weil das ist ja so ein Gefühl sozusagen, so ein Durchschnittswert, also haben viele Menschen, bei denen wir den Bowel-Test machen,
ist das so eine Größenordnung? Die meisten sind so 15, 20, wenn sie sich noch nie mit ihrer Atmung beschäftigt haben und jetzt auch nicht, also Ausdauerathleten werden da gut sein und wer Schwimmen macht, wo es notwendig ist, oft und lange und ruhig die Luft anzuhalten, der wird da wahrscheinlich aus dem Stand eine 40 hinlegen oder so. Oder andere Sportarten, wo die Atmung so reglementiert ist. So die meisten Leute, die intensiv Yoga machen, sind da wahrscheinlich auch ganz gut drin.
Okay. Aber so ein deutscher Durchschnittswert liegt wahrscheinlich.
Die Leute, mit denen ich es mache, sind meistens bei 15 bis 20 anfangs. Und der deutsche Durchschnittswert ist wahrscheinlich nochmal deutlich schlechter.
Noch schlechter.
Muss man nochmal noch sehen.
Ja, okay. Also auch da ist dann, weil du eben gesagt hast, so ja, das ist so nicht so doll, aber also um das richtig zu verstehen, genau, da muss man, das ist schon nicht okay.
Also alles, was unter 30 ist, da musst du ran.
So. Ja.
Da muss man sagen, Atmung muss jetzt ein wichtiges Thema werden und Ausdauer und Stress und so, da musst du bei.
Ja. Und wenn man das sozusagen einen weiter abstrahiert und sagt, okay, das Ziel ist es auf jeden Fall, diese Atmung zu verbessern. Warum ist es das Ziel, die Atmung zu verbessern?
Das war das, was wir letztes Mal hatten.
Ja.
Also im Sinne von dieser Reflex oder das Gehirn sieht die Atmung als ultra wichtig, was sie ist, und sagt, egal was wird untergeordnet, wenn die Atmung schlecht ist.
Ja.
Das heißt, du willst laufen gehen, mit der Atmung auf gar keinen Fall. Mhm. Du, so mache ich aber, dein Gehirn so, wollen wir mal sehen, ob du das machst. Mhm. Und dann gibt es Knieschmerzen, Asthma, Depression, Bocklosigkeit, Schweinehund, bla, alles. Dein Gehirn wird dich davon abhalten, in eine Sauerstoffschuld zu gehen, also in die Situation, wo du zu viel CO2 und zu wenig Sauerstoff drin hast, weil es sagt, du kannst das nicht kompensieren. Lass das bitte und mach alles, um dich davon abzuhalten.
Und dafür muss ich nicht joggen gehen wollen, sondern dafür muss ich auch in Anführungszeichen einfach nur meinen Alltag bestreiten.
Ja, also kommt darauf an, wie schlecht es ist sozusagen.
Ja.
Also ja, klar, genau. Es ist halt, das wirkt ja immer. Es ist immer da. Und deine Aufgabe ist, durch den Alltag zu kommen. Und wenn deine Ausdauer, deine Atmung, dein Boltwert so ist, dass du nicht genug hast für deinen Alltag, ihn aber trotzdem machst, produzierst du dabei einen wahnsinnigen Stress. Mhm. Und das registriert dein Gehirn auch wieder und reagiert darauf.
Ja.
Das heißt also, es ist immer eine Frage von, wie viel kannst du, wie viel musst du?
Ja, okay, alles klar, gut. Dann wollen wir natürlich jetzt wissen, wie wir das verbessern.
Ja.
Ja, dann mal los.
Ja, dann mal los, genau. Ist also sehr, sehr, sehr vielfältig. Und es gibt, also am Ende wirkt alles auf die Atmung und auf dein Stresslevel und so weiter. Das heißt also, wenn du, mein Gott, wenn du eine schlechte Biomechanik hast, dann und deshalb schlecht stehst, dann ist es wirklich schwierig, da eine gute Atmung draus zu holen. Wenn du eine schlechte Ausdauer hast, was viele Aspekte haben kann, unter anderem, weil du vielleicht nicht atmen kannst, aber vielleicht auch einfach noch nie Ausdauer trainiert hast, dann spielt das da ganz sicher auch rein. Wenn du ein schlechtes Gleichgewicht hast, alles spielt da rein. Wenn du ein schlechtes Gleichgewicht hast, ist jede Bewegung, da haben wir auch drüber gesprochen vor ein paar Wochen, jede Bewegung ist für dich eine Bedrohung, wenn du dich in dem Raum nicht ordnen kannst. Das ist Stress. Das heißt also, alles wirkt drauf, so kann man sagen. Dein Leben wirkt natürlich auch drauf, wenn dir dein Chef auf die Nerven geht oder deine Frau oder dein Mann oder wie auch
immer. Was? What? Nein!
Alles wirkt darauf. Unverträglichkeiten, chemische Belastungen, Lärm, alles wirkt drauf. Aber irgendwo muss ja anfangen.
Ja.
So. Und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über die Mund- und Nasenatmung. Und da gibt es nicht so viel zu entscheiden. Nasenatmung, full stop,
Punkt.
So, Punkt, ja, nächstes Thema. Und selbst die Frage, die dann ist, ja, aber was ist denn bei maximalen Belastungen im Sport und nicht, und okay, whatever, ja, mach die maximalen Belastungen im Sport alle 2 Wochen, von mir aus atme durch den Mund, aber die restlichen 23 Stunden 59, 30, bitte nicht. Ja?
Okay. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich...
Ja, shut the fuck up. Es ist so Mund zu. genau, nee, wenn es denn so einfach wäre. Also das Erste ist, das haben wir schon im Versuch darauf hinzuweisen, sozusagen, ist das Bewusstmachen.
Ja.
Jeder sagt, ich atme nicht durch den Mund und tut es doch. Ja, aber ich nicht. Okay. Also, es ist verdammt unauffällig. Man merkt es nicht. Und es ist... Natürlich nicht in Ruhesituationen, da kriegen es die meisten hin, sitzend auf dem Sofa, aber in Situationen leichter Belastung. Also körperliche Tätigkeiten im Alltag, da werden die allermeisten, zack, Mund aufhaben, gehen, bewegen, Fahrrad fahren, alles das.
Treppe hochgehen.
Treppe hochgehen, genau. Und das ist nicht gut. Ja? Und was man dann machen kann, um daran zu arbeiten, erstens ist es bewusst machen. Okay, alles klar. Also das Zweite ist, sich Erinnerungshilfen zu bauen, um das besser zu machen. Das heißt,
Um es zu merken.
Ja, ja, genau.
Weil wie lange haben wir darüber diskutiert?
Ja, nur so als Beispiel. Und Erinnerungshilfen können sein, einfach irgendetwas, was man im Mund hat. Ich empfehle, ein Kaugummi erstmal zu kauen und sich dann vor die Zähne zu legen. Denn wenn man dann den Mund aufmacht, merkt man es sofort.
Ja.
Das geht deutlich leichter, wenn es kalt draußen ist, weil dann kalte Luft das Kaugummi hart macht übrigens. Ja, super Detail. Und was dazugehört und auch sehr hilft. Und ein Grund, warum die Mundatmung so wichtig ist, oder die Nasenatmung, ist, dass die Zungenposition nicht stimmen kann, wenn ich durch den Mund atme. Die Zungenposition ist wahnsinnig wichtig für die komplette Stabilität, für den Hals, den kompletten Rumpf, fürs Nervensystem. Die Zunge muss oben am Gaumen sein. Und dann gibt es eine Technik, die haben wir auch schon irgendwo beschrieben, aber die ist auch keine Geheimtechnik. Das ist Mewing, also Dr. Mew in England. Der hat empfohlen, um die Zungenposition zu verändern, ein Kaugummi zu nehmen, es zu kauen und hinten oben hoch zu schieben. Also das heißt, man legt das hinten auf die Zunge und dann drückt man hinten, macht man daraus einen Ball und drückt das Kaugummi hinten oben gegen den Gaumen, aber noch gegen den harten Teil, also nicht gegen das Gaumensegel, sondern oben. Und dann soll die Zungenposition so sein, dass man sie eben oben am Gaumen hat, sie hochdrückt und gleichzeitig ein bisschen nach vorne schiebt. Ich zeige das hier, das sieht man jetzt nicht so gut. Nach vorne schiebt so, dass sie nicht an den Schneidezähnen sind und eigentlich auch nicht links und rechts an den Zähnen. So kann man das üben. Das heißt also, wenn man dieses Kaugummi dann ja platt drückt, dann hat man da einmal mit Druck mit der hinteren Zunge hochgeschoben und dann rollt man
sie. Damit es nicht runterfällt,
genau,
drückt man gegen weiter.
Und dann macht man das wieder zu einem Bällchen und macht das Ganze von vorne. Das ist Mewing. Es gibt auch mit Jolana, da haben wir ja sozusagen, ich habe Werbung für die gemacht, das war mein erster Werbevertrag sozusagen, yeah. Und die haben so einen Ring, der ist gut. Tut jetzt hier nicht so viel zur Sache, aber damit kann man auch Mewing machen. Die haben einen Mewing-Ring, der ist nicht wie ein Kaugummi, sondern den schiebt man hingegen. Aber gut, das wäre jetzt Werbung. Egal, der ist auch gut. Also, die Zunge muss hinten hoch.
Niemand hat dich dafür bezahlt, das
zu sagen. Nein, genau. Das ist keine Werbung. Okay. Also.
Dann hat man den hinten auf der Zunge liegen und dann erinnert man sich daran, dass man die Zunge hinten gegen den Gaumen drückt.
Genau, und der saugt
sich im
hinteren Teil. Und der saugt sich dann fest und dann merkt man, wenn er runterploppt und dann saugt man ihn wieder fest. Das ist auch ein ziemlich wirksames Tool,
ja, muss man sagen. Ja, absolut.
Und das ist sozusagen im Tag, um sich daran zu erinnern, das zu tun. Und dann gibt es den Mund zu kleben, nachts. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da habe ich dann Feedback gekriegt im Sinne von Vorsicht, du darfst das nicht empfehlen, weil es gefährlich ist. Dann habe ich mir ganz viele Studien rausgesucht und mit verschiedenen HNOs gesprochen und inzwischen, da kann ich glaube ich wieder ungehemmt empfehlen, probiert euch den Mund zuzukleben. Auch bei, oder wenn ihr, wie heißt es, Atemaussetzer habt, ist das andere Wort,
komme ich
euch drauf. Ja, genau, wenn ihr das habt, okay, sprecht erst mit eurem Arzt drüber, aber für alle anderen ist es eher ein Mittel, dass sowohl das sich verbessert, also die Aussetzer, aber auch tausend andere Sachen sich verbessert. Und vor allen Dingen ist es so, wenn man versucht, sich Mundatmung abzugewöhnen und dann aber 8 Stunden im Schlaf durch den Mund atmet, dann nervt das nicht nur den Nachbarn, sondern die Gewöhnung reicht nicht. Das heißt, man muss es auch nachts machen, durch die Nase zu atmen, sonst funktioniert das nicht. Deswegen ist das auch ein sehr hilfreicher Tipp, um sich die Nasenatmung anzugewöhnen.
Okay. Und irgendwann passiert dann, dass es automatisch ist sozusagen. Also dann schaltet das Gehirn um und sagt, okay, jetzt habe ich das wieder gelernt.
Ja.
Also weil es ist ja schon so, dass wir als Kinder Nasenatmung dominant nutzen.
Ja.
Und es dann verlernen.
Genau.
Okay.
Das mag viele Gründe haben, genau. Und in diesem Buch, von dem tolles Beispiel von dem Nestor, das ist ein sehr gutes Buch über Atmung. Sehr, wie gesagt,
Breath
sehr,
heißt das Buch.
Breath, ja, genau. Und sehr viele unterschiedliche Aspekte. Und der berichtet von irgendeinem Volk, die außergewöhnlich gute Gesundheit hatten im Hinblick auf irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Und die das Ritual haben, Kindern immer wieder den Mund zuzumachen. Nicht gewalttätig, sondern aber es ist eine der obersten Regeln und es gilt als ultra unanständig, durch den Mund zu atmen, so wie bei uns, keine Ahnung, rülpsen oder keine Ahnung, was auf die Straße urinieren, ich weiß es jetzt nicht. Es ist absolut unmöglich für die und deshalb haben die, glaube ich, eine extrem gute Zahngesundheit, ich weiß es nicht mehr genau, aber also es ist extrem hilfreich, Kindern früh beizubringen, zu helfen, durch die Nase zu atmen. Klar, auf jeden Fall.
Okay. Und dann, du hast eben da so ein bisschen gezögert, also das ja, wie mit schnell dem Automatisieren, ist, genau, das mit dem Automatisieren, ist schwierig. Also,
genau, da gibt's, es gibt Menschen, bei denen das wahnsinnig leicht geht und es gibt Menschen, bei denen es nicht leicht geht und dann ist es halt wieder die nächste Frage, woran liegt's? Also es gibt tausend Gründe, warum das nicht funktionieren kann und es gibt... was man halt sagen muss, es ist nicht das, was die meisten Leute denken. Also es ist so, ja, meine Nasenscheidewand ist schief, deswegen kann ich nicht durch die Nase atmen. Nein. Ich hab
immer
Schnupfen. Polypen, nein. Ja. Ich habe immer Schnupfen, nein. Es ist, das sind alles Dinge, die erstens nachrangig sind oder zweitens schon eine Reaktion darauf sind.
Ja.
Das heißt,
sind
also deine Nase, genau, die Nase ist zu, weil du durch den Mund atmest. Ja. Und dann braucht man Techniken, um sich da durchzuarbeiten. Aber für viele klappt es einfach zu sagen, okay, ich konzentriere mich drauf. Ich mache bei, wenn ich nicht versuche, eine Unterhaltung zu führen, klebe ich mir tagsüber den Mund zu oder nehme Kaugummi so in den Mund, dass es mich stört, wenn ich den Mund öffnen würde und klebe nachts zu. Für viele langt das, muss man sagen. Dann gibt es natürlich noch tausend weitere Aspekte, die man machen kann, wenn es nicht klappt und so, aber für viele ist das schon viel.
Okay, gut. Der zweite Punkt,
eine Sache würde ich gerne noch sagen dazu. Ah, es ist so, dass da schnell so ein Agro entsteht.
Okay.
Ja, weil einem wird der Atem weggenommen. Ja, das heißt, wenn ich sage, atme durch die Nase und dann atme ich mir durch die Nase und mache, das geht nicht. Ja, das ist ja, du kriegst nicht genug Luft durch die Nase und dann wird man panisch und das schlägt dann sehr schnell um in Agro. Okay. So, was ja verständlich ist, weil, ganz kurz, wie soll ich denn so atmen? Spinnst du, wirst mich umbringen.
Ja.
Und dazu ist es wieder wichtig zu wissen, dass man eben Luft hat. Dass das, so wie bei dem Bowl-Test, das ist das. Das ist das Nervensystem, was dich anschreit und sagt, bist du des Wahnsinns, du kannst schon nicht atmen und jetzt atmest du noch durch die Nase, kommt überhaupt nichts mehr durch, was ist los mit dir, willst du uns umbringen? Das heißt, diese Reaktion ist sehr emotional und sehr teilweise ängstlich oder wütend und damit umzugehen ist auch ein wichtiger Punkt. Zu sagen, okay,
ich nehme das wahr,
verurteile
das nicht,
kann daran arbeiten und putz mir die Nase und guck mal, wie es läuft. Ja. Weil das Gehirn dann anfängt zu sagen, ach so, das ist jetzt das Projekt. Ah gut, okay, das dann schmeißen wir mal
so
dann schmeißen wir mal wieder diesen Kreislauf hier an.
Ja, verstehe. Okay, gut. Der zweite Punkt, den wir notiert haben in der Vorbereitung, ist die Atemkompetenz. Die muss ich auch verbessern.
Ja, das ist halt, kannst du es? Also weißt du, wie es geht? Du so, natürlich, wo ist das Problem? Und das ist es halt eben nicht. Das ist so, das hatten wir ja letzte Woche mit Gehen. Es ist so, ja, du kannst gehen. Ja, klar kannst du gehen, aber du gehst wirklich scheiße. Und so wie du es machst, benutzt du viele Muskeln gar nicht, viele Bereiche gar nicht. Und
viele Menschen, nicht du, also nicht ich.
Nein, genau, also beispielshaft sozusagen. Ja. Also die Frage ist, kannst du deine Lunge als Ganzes nutzen? Überall Luft hinbringen und das volle Volumen ziehen? Das wäre eine wichtige Frage. Und dafür musst du ziemlich viele unterschiedliche Muskeln einsetzen. Das sind, also je nachdem, wie man es aufteilt, aber es sind locker 20 Muskelgruppen. So, das ist eine Menge, die Atmung machen. Da ist natürlich auch wieder das Ding von 20 Muskelgruppen. Kannst du überlegen, wie viele Knochen bewegen die denn? Ja, eine Menge. So, nicht? Und also es ist im Prinzip der ganze Oberkörper, der da, also der ganze Torso, der ganze Oberkörper, der da daran beteiligt ist.
Mitatmet.
Und dementsprechend ist es natürlich auch das ganze Nervensystem und im Prinzip das ganze Gehirn. Also natürlich jetzt hardcore vereinfacht, aber also sehr viele Bereiche des Gehirns sind damit beschäftigt oder möglicherweise daran beteiligt zu atmen. Und dann ist die Frage, kannst du das? Weißt du, wie es geht? Wir haben es als Kinder mal automatisch richtig gemacht und dann in der Sekunde, als du in die Vorschule gekommen bist und genötigt warst, am Tag so und so viele Stunden zu sitzen und inaktiv zu sein, hast du es wahrscheinlich verlernt. Hast dich im Sitzen auf deine Organe gelehnt, die platt gedrückt und nicht mehr die ganze, warst den nicht mehr ganzen, in der Position, genau. um richtig zu atmen.
Verstehe ich.
Und das haben wir dann ja ein paar Jahre gemacht. 30, 40, 50, 60. Und deshalb ist es so, dass sehr viele Menschen einfach nicht die Muskeln ansteuern können, die sie brauchen, um die volle Lunge zu bewegen. Und das, was die Lunge bewegt, ist entweder unten das Zwerchfell oder die ganzen Muskeln, die oben die Rippen bewegen. Und eine erste Frage wäre, kannst du dein Zwerchfell benutzen? Weißt du, wie das geht? Kannst du? Weißt du, wie es aussieht? Weißt du, was passieren muss, wenn du es wenn du es machst. Und das ist der Unterschied zwischen Brust- und Bauchatmung. Mhm. Und dann ist es so, dass viele sagen so, ja, ich kann in Bauch atmen und ich kann in Brust atmen. Okay, das ist schon mal super. Das ist schon mal sehr viel wert, keine Frage. Aber also auch Zwerchfellatmung ist sozusagen, die meisten können einen Teil davon, nämlich so atmen, dass der Bauch rauskommt. Mhm. Aber, das ist das, was ich letztens meinte, eine Sache, die darauf hinweist, dass irgendwas mit der Atmung nicht stimmt, ist, dass die unteren Rippen sehr weit vorstehen. Mhm. Und eine Zwerchfellatmung, die nur nach vorne atmet, produziert das. Das hat auch immer mit der Haltung zu tun und anderen Sachen, egal. Und dann wäre die Frage, kannst du mit dem Zwerchfell auch in die Seite atmen? Kannst du mit dem Zwerchfell auch nach hinten atmen?
Du sitzt hier jetzt
gerade und zeig Teile meiner Rippen.
Ja, genau, also man stellt sich hin, ja? Und legt die Hände auf die Seiten, und zwar da, wo die Rippen enden.
Genau. Und okay, wenn man dann einatmet,
dann hält man das so fest?
Genau, Daumen hinten, Handfläche an der Seite und Finger vorne.
Okay.
Und wenn man dann einatmet in den Bauch, was natürlich Quatsch ist, weil man atmet nicht in den Bauch, sondern in die Lunge. Und was dann passiert ist, dass sich der Inhalt des Bauches, also sprich die Organe, Darm, nach vorne schieben. Deswegen ist es natürlich unfug zu sagen, in den Bauch zu atmen, aber so nennen wir es halt. Okay, also. Und wenn ich dann in den Bauch atme, dann soll der Bauch nach vorne kommen. Und das gelingt bei vielen, bei manchen nicht. Wer das nicht kann, der sollte das vielleicht besser im Liegen üben, das ist ein bisschen einfacher. Mhm. Dann wäre die nächste Frage, kannst du das Gleiche aber so atmen, dass sich der Bauch zur Seite bewegt? Mhm. Das ist ein Unterschied, das ist schon ein bisschen schwieriger.
Also zum Beispiel nach links,
sage ich jetzt. Oder rechts.
Ja, genau. Also ich starte jetzt und sage, okay, nach links. Mhm. Und das würde bedeuten, dass ich meine Hand bewegen muss. Richtig?
Zur Seite.
Okay, und dann mache ich das Gleiche und dann sage ich, jetzt muss ich meine Hand rechts bewegen.
Ja, den meisten gelingt es besser, wenn sie es auf beide Seiten legen und dann die Vorstellung haben, sie blasen sich auf den Ballon, was es im Wesentlichen ist.
Ah, okay.
Und dann gehen wenn man sich dann darauf konzentriert, gleichzeitig die Hände zur Seite.
Aha, okay.
Und super schwierig ist es hinzukriegen, dass sich die Rippen bei einer Bauchatmung unten, hinten, nach hinten bewegen.
Also die Hände nicht mehr an die Seite.
Genau, sondern Daumen hinten auf die Rückenstrecke, auf die unteren Rippen und dann zu gucken, bewegen sich die Rippen oder bewegt sich das Gewebe unterhalb der Rippen nach hinten. Müsste.
Okay.
Ja. Und wenn sowas nicht geht, dann ist es so, dass, wenn man jetzt sagt, die Lunge hat 100% und du kannst einen Teil nicht beatmen, dann fehlen dir da, weiß nicht, 5%. Egal. Ja. Aber die fehlen dir immer und dein Gehirn weiß das. Und das ist nur die Zwerchfellatmung. Oben im Brustkorb ist genau das Gleiche. Das heißt, du willst eigentlich, dass sich die beiden Hälften gleich bewegen. Wenn man dann die Hände höher legt auf die Rippen und sagt, okay, atme mal ein und aus.
Du hast jetzt die Hände unter der Brust ungefähr.
Genau, ja, genau, seitlich drauf. Und dann atme ich ein und fühle, ob sich die linke Seite so bewegt wie die rechte. Würden die allermeisten sagen, nee, tut sie nicht. Die eine bewegt sich mehr, die andere bewegt sich weniger. Und dann ist es so, dass sich auch hier die Rippen gleichermaßen nach vorne, zur Seite und nach hinten bewegen sollen.
Wenn ich einatme.
Genau. Ja. Und wenn ich dann merke, okay, warte mal, also die linke Seite bewegt sich viel schlechter als die rechte, gut. Und in der linken Seite bewegen sich meine Rippen nach vorne, okay, aber sie bewegen sich kaum zur Seite und gar nicht nach hinten. Da fehlen mir da vielleicht nicht mehr 5%, sondern 20%. Und das tun sie immer. Egal, was ich mache. Und wenn mir 25% meiner Lunge fehlen, dann weiß mein Gehirn das. Und wenn ich dann sage, so, ich gehe jetzt laufen, dann sagt dein Gehirn, mit 25% reduziertem Lungenvolumen gehst du nirgendwo hin.
Ganz bestimmt nicht.
Sicher nicht. Und das ist das, was man aufbauen muss, dass man lernen muss, alle Bereiche zu kontrollieren, bevor man anfängt, irgendwelche Atemübungen zu machen. Weil wenn ich jetzt sage, ich mache irgendwelche Atemübungen mit, ich atme so und so viele Sekunden ein und aus und oder trainiere meine Atmung oder mache Ausdauertraining, aber man hat immer diese 25% Defizit innen drin, verhindern die den Erfolg, bevor man irgendwas macht.
Verstehe ich. Okay. Wäre ja gut, wenn es irgendwie einem jemanden geben würde, der einem das so systematisch beibringt.
Ja, das wäre richtig gut.
Das
wäre ja deine Marketingmaschine, die hier gerade super, wow. Nein, okay, natürlich machen wir alles das in endlich richtig atmen, das ist klar.
Deine Marketing, also wir haben es heute miteinander, deine Marketingmaschine.
Ja, aber letzte Woche waren wir schon so gut mit Überleitung und so, das war, ja.
Herrlich, Komm du mir mal nach Hause heute Abend. Okay, gut. Also
üben. Und zum Beispiel, also jetzt mal unabhängig davon, ja, der Kurs ist total geil, im Ernst, aber wenn man sich überlegt, was muss man da machen? Also man muss atmen, man muss Atem fühlen. Und das ist wichtig, das nicht nur zu können, wenn man steht oder sitzt.
Also andere Leute würden sagen, der einzige Weg, wie ihr das lernen könnt und eure Kompetenz zu erlangen, mir fehlen die Worte, ja, 100% eurer Atmung zu nutzen, ist, wenn ihr am Freitag unseren Kurs kauft.
Okay.
Ja, sehr witzig.
Ja.
Ja.
Ja,
du bist
ist richtig.
Zurückhaltend.
Ja, okay, ist richtig. Also systematisch ist es das. Okay, so. Es gibt aber sehr viele Disziplinen. Ich wollte jetzt Yoga loben, weil ich meine, Yoga macht das wirklich richtig gut.
Gut.
So. Und, weil es der Gedanke ist, du machst irgendeine Position, vielleicht erstmal stehen und dann guckst du, ob du alle Teile bewegen kannst. Und dann ist es so, dass das,
was nicht vielleicht nicht anfangen mit Stehen, sondern vielleicht erst mal im Liegen,
genau,
und dann im Sitzen.
Und was im Yoga dann aber passiert, ist, dass man irgendeine Position einnimmt, die ein bisschen schwieriger ist und größtenteils auch verdreht. Mhm. Das heißt also von ein bisschen Krieger oder sonst irgendwas. Und dann ist die Frage, kannst du immer noch atmen? Mhm. Und dann wird da in die Position geatmet. Mhm. Das ist eine sehr kluge Technik und sicher ein Grund, warum Yoga so erfolgreich ist. Mhm. Ja, natürlich fehlen im Yoga viele andere Dinge sozusagen. Aber ist egal. Also das ist eine sehr gute Technik, wo man wo
ist
man
nicht so langweilig, wie wenn man auf dem Sofa sitzt und dann die Hand dahin legt und sagt, kann ich nach links atmen, sondern
das macht sicher mehr Spaß, ja, als der Kurs. Als ja.
Das war kein Marketing,
das
Arno. Was verstehst du daran eigentlich nicht?
Ja, genau. Aber so kann man da rangehen, dass man erstmal fühlt und wahrnimmt, kann ich das? Und sich dann bemüht, dahin zu atmen, weil so einfach ist es oft, zu sagen, so, ich bewegt sich die Rippe, nein, okay, nein. Problem, so, ja. Soll, müsste aber.
Ja.
Und dann versuchen, dahin zu atmen. Wenn es nicht gelingt, dann leg den Finger dahin, drück mit dem Daumen drauf und dann
mach ein bisschen Widerstand.
Das gibt ein bisschen Widerstand, atme den Daumen weg.
Ja.
Also, und das Gefühl für, da ist, geht ein neuer Bereich auf. Mhm. Und das geht sehr schnell. Menschen können das wahnsinnig gut, einfach nur, ach, dahin, ja, dahin. Das ist, kommen sich als Trainer so ein bisschen blöd vor, wenn ich dann sage, da. Das ist so die dümmste Traineranweisung, die es überhaupt gibt.
Ja.
Da. So, so, so. Ja, okay, und dann da. Und dann funktioniert es auf einmal. Ja.
Okay, und der dritte Punkt, über den wir heute noch sprechen wollen, ist die CO2-Toleranz.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich das, ja, weiß nicht, ob es das krass ist, es ist alles krass und wichtig. Es hilft nichts. Wenn man seine Lunge nicht ansteuern kann, dann wird es auch mühsam. Aber CO2-Toleranz ist das, was den Bolt-Test am meisten ausmacht. Das heißt also, der Drang einzuatmen entsteht nicht aus O2, also nicht aus Sauerstoffmangel, sondern der entsteht aus zu viel CO2 im Blut. Mhm. Und das ist etwas, was sehr häufig falsch wahrgenommen wird, im Sinne von Sauerstoff ist gut und grün und gut für die Umwelt und so und CO2 ist böse und kommt aus den Autos. Das ist alles richtig und das müssen wir auch ändern, ja, ja. Aber im Körper gilt das nicht. Sondern im Körper sind das einfach zwei Gase, die wir brauchen und zwar im richtigen Maß. Wir brauchen das eine, wir brauchen das eine, wir brauchen das andere und zu viel ist schlecht von beiden und zu wenig ist genauso schlecht. Mhm. Und die haben beide eine Funktion. Wir wollen Sauerstoff in der Zelle, um Energie umzusetzen und einen Fettstoffwechsel anzuregen und so weiter. Und wir brauchen aber CO2 hauptsächlich als Transport oder Ablösung sozusagen. Also das ist das, was es in die Zelle reinbringt. Mhm. Das heißt, wenn zu wenig CO2 da ist, nützt uns der ganze schöne Sauerstoff nichts.
Weil er nicht in die Zelle
kommt. Nicht in die Zelle kommt, genau. Und das Problem ist aber, dass die Reaktion auf zu viel CO2 im Blut eben das ist. Also dieses Bolt-Test. Ich kann nicht mehr. Willst du mich umbringen? So kriege ich zu wenig Luft. Mhm. Ich kann nicht durch die Nase atmen. Und das ist etwas, was man üben und trainieren kann. Man kann aushalten darin, man kann trainieren, das besser
auszuhalten.
Ja. So rum.
Ja.
Genau. Und da gibt es wahnsinnig viele Techniken, die alle irgendwie auf ihre Weise funktionieren und die einen lehren, mehr CO2 auszuhalten.
Mhm. Und das sind die, meistens sind so Atemübungen, die zielen darauf.
Genau.
Ne? Also da gibt es ja verschiedene Techniken, die es gibt, aber meistens ist es so, dass die zum Ziel haben,
das zu verbessern. Und es gibt das Problem des Überatmens, das heißt also, die allermeisten Menschen atmen zu schnell, zu viel, zu tief.
Vor allen Dingen, wenn ich
ständig... Je hektischer du bist.
Ja, und ständig über den Mund atme, weil ich dann immer so nachziehe.
Genau, und es passt einfach auch wahnsinnig viel durch. Mhm. Und die Folge davon ist, dass sehr viele Menschen viel zu viel O2 drin haben und viel zu wenig CO2, was einen krank macht. Mhm. Also Überatmung macht einen regulär krank. Mhm. Das sind all die Folgen, wie ich sie beschrieben habe, bei Mundatmung und Nasenatmung. Aber die Umkehrung ist letztlich so einfach. Lernen, wieder mehr CO2 auszuhalten. Mhm. Und diese Techniken sind alle immer so ausgerichtet, dass man im Wesentlichen länger ausatmet als einatmet, durch die Nase atmet und wenig atmet. Also es wird wenig Technik geben. Gut, Wim Hof ist jetzt eine extreme Ausnahme, der macht ganz was anderes. Das ist ganz was anderes, da machen wir jetzt nicht auf das Fass. Ist nicht schlecht, aber ist also für viele Menschen nicht tauglich sozusagen. Da muss man eine bestimmte Struktur haben, damit das klappt. Whatever. Aber die allermeisten Atemtechniken zielen eben darauf ab. Das heißt zu sagen, atme ruhig, atme langsam, atme nicht so viel ein, atme viel aus und lerne das Gefühl von, ich muss jetzt einatmen, auszuhalten und es eben nicht zu tun. Mhm. Und da ist natürlich das Ding, das klappt erst, wenn man die Sachen gemacht hat, die wir vorher hatten. Das heißt, du brauchst die Atemkompetenz, um mit diesen Techniken klarzukommen. Ja. Aber wichtig ist es dann trotzdem, genau Klar. das zu machen.
Ja, weil es ist dann die Anwendung.
Genau. Im Prinzip. Ist so, wofür? Ja, dafür.
Ja.
So. Verstehe. Und da gibt es viele, sehr viele gute Techniken, die alle irgendwie funktionieren.
Ja, das Einfachste ist einfach über Zähler, richtig?
Ja, genau. Also genau.
Zwei ein, vier aus
oder Box Breathing ist sehr basic. Mhm. Wollen wir das zeigen oder wollen wir das sagen? Einmal?
Ja.
Also, Box Breathing ist eine sehr bekannte Technik. Box, weil man in einer bestimmten Weise zählt. Man atmet 3 Sekunden ein, dann hält man 3 Sekunden die Luft an, dann atmet man 3 Sekunden aus, dann hält man 3 Sekunden die Luft an. Und die Vorstellung ist, dass man so ein Viereck lang geht. Also 4 hoch, atmet. Zur Seite, genau. Das soll, kann man sich ein Viereck vorstellen. Und das ist eine sehr gute Technik, weil sie einen erstens lehrt, nicht zu viel einzuatmen, sondern man hat eine sehr lange Zeit mit Ausatmen und eben nicht atmen. Man atmet ja im Wesentlichen 9 Sekunden nicht.
Ja.
Oder aus.
Ja.
So, das heißt, du kannst nur 3 Sekunden reinziehen sozusagen. Das stellt schon mal die Verhältnisse klar. Und jede Seite hat unterschiedliche Wirkungen wiederum aufs Nervensystem. Also das heißt, es wirkt auf eine gewisse Weise einzuatmen, es wirkt auf eine gewisse Weise auszuatmen, es wirkt auf eine gewisse Weise ausgeatmet, die Luft anzuhalten und auch eingeatmet, die Luft zu halten. Und in der Summe ergibt das was sehr, sehr Positives. Mhm. Insofern, just do it. Und ich finde Box Breathing geil, weil es ein Maß hat. Das heißt also, die dringende Empfehlung wäre, guck auf deine Atemkompetenz, guck, dass du das ansteuern kannst, dass du bewegen kannst und mach Box Breathing und fang an mit 3. So, das heißt insbesondere, wenn du einen Bold-Wert hast von, sagen wir mal, von 10, dann fängst du vielleicht sogar an mit 2. Mhm. Aber wenn du irgendwas hast von, keine Ahnung, 15, 20, 25, so, dann fängst du an mit 3 Zählern. Und guckst mal, wie das läuft.
Und die 4 Seiten sozusagen
eins. Genau, 3 ein, 3 halten, 3 aus, 3 halten. Und dann mach das bitte mit Sekunden, weil die Zähler natürlich variieren, je nachdem, wie viel Bock man hat. Mhm. Nicht?
Und wenn man das im Kopf macht, weil
genau,
dann zählt man schneller oder langsamer.
Ja, genau. Mhm. Das habe ich schon sehr schief gehen sehen. Mhm. Und deshalb, also guck auf die Uhr, mach es 5 Minuten lang und... So, und fang an mit 3. Und dann wird es so sein, wenn man das einmal am Tag macht, das hat eine sehr positive Wirkung, wird besser in allem. Und man kann es vor allen Dingen steigern. Und das Ziel ist, dass man das mit 10 kann. Das muss ja nicht jetzt sein, aber wenn man das ein Jahr einmal täglich macht, dann wird man das mit 10 können. Mhm. Und das ist dann schon Ausdruck von einer recht hohen CO2-Toleranz und Atemkompetenz.
Ja, okay, super, sehr gut, perfekt. Für alle, die mehr wissen wollen.
Am Freitag starten wir unseren Kurs. Der Beste seiner Art.
Endlich richtig atmen.
Endlich richtig atmen.
So, jetzt haben wir heute eine Premiere. Ich habe nämlich letzte Woche gesagt, ich hätte gerne Fragen. Und ich habe tatsächlich Fragen bekommen, worüber ich mich super gefreut habe.
Du hast doch schon Fragen beantwortet, die
an dich. Ja, aber wirklich wenig. Wirklich wenig.
Okay.
Okay, also, Alu, geht los.
Ja, also, ich setze mich viel mit meiner Persönlichkeit auseinander, auch mit externer Hilfe. Ich komme hier gut voran, ich würde mir wünschen, dass auch mein Mann diesen Weg geht. Er sieht sich allerdings null im Thema Coaching oder gar Therapie, böse, böse. Wie ihn animieren, ohne dabei zu kritisieren? Das ist ja genau der Punkt. Er ist ja nicht falsch, wie er ist, könnte sich aber auf einer ganz neuen Ebene kennenlernen. Das würde auch helfen, dass wir uns beide gleichmäßig weiterentwickeln. Wie also die Hürde nehmen? Danke dir.
Ja, das ist eine richtig schwere Frage.
Alter.
ich glaube, man kann dazu genau eigentlich nur einen Anstoß geben und sagen, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir ein Ei sind und du bist ein Ei, also für alle, die mir schon länger zuhören, die Bewusstsein...
Müsstest du nochmal sagen, bitte, wie viel, was?
Unser Selbst ist aufgeteilt in verschiedene Bewusstseinsebenen und uns sind nur ungefähr 5%, vielleicht sogar weniger, bewusst. Alles andere ist unbewusst. Und das sind die Strukturen, an die wir nicht rankommen, weil wir es wollen sozusagen, sondern Techniken brauchen, um sie zu verstehen. Wenn wir uns jetzt also vorstellen, du bist ein Ei und er ist ein Ei und wir gehen davon aus, dass 95% seiner Struktur unbewusst ist, also ihm auch nicht bewusst und genau dir auch dir, nicht.
Ja.
Dann ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du das auf die Art und Weise, wie du es dir gerade vorstellst, beeinflussen kannst. Weil du kannst aus ihm nichts raustun und nichts reintun. Und du kannst ihn sozusagen nur so nehmen, wie er ist. Ich weiß, es ist irgendwie wahrscheinlich nicht die Antwort, auf die man Bock hat. Aber ich kann niemanden dazu bringen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ich kann nicht ihn dazu bringen, sich zu verändern. Ich kann ihn nicht dazu animieren oder einen Raum schaffen, sozusagen, wo er dann diese Erkenntnis hat. Das Einzige, was du machen kannst, ist, wenn du mit dir arbeitest, zu gucken, was ist die Struktur in dir, die vielleicht dazu führt, dass du möchtest, dass es eine Veränderung bei ihm gibt. Und über den Bindungskreislauf gehen und sozusagen authentisch dich zu zeigen und ihn zu animieren, an einer anderen Stelle anzudocken. Das ist jetzt relativ...
Ich habe es nicht verstanden.
Genau, es ist wirklich super schwierig. Das in der Theorie zu erklären, weil ich natürlich jetzt weil ich kein Beispiel habe sozusagen, aber... unsere Aufgabe ist es, uns selber zu verstehen, so viel wie möglich unbewusste Struktur mitzunehmen und den anderen so zu lassen, wie er ist. Was anderes.
Genau.
Ist leider ein schlechter Tipp. Ich weiß.
Nee,
ist nicht das, also es ist ein guter Tipp, aber es ist nicht das, was man hören will.
Nee.
Wir können nichts dafür tun, dass jemand anders sich verändert.
Okay, ja, ja. Klare Antwort. Nein. Gut. Zweite Frage. Ich bin 41, arbeite im Nachhaltigkeitsbereich, habe vor 2 Jahren eine Ausbildung als Ernährungscoach abgeschlossen und will mir eigentlich, ist eine etwas längere Frage, will mir eigentlich ein zweites Standbein damit aufbauen. Deshalb arbeite ich auch nur 30 Stunden, in Anführungsstrichen, in meinem regulären Job. Die Wahrheit ist, ich tue nichts, beziehungsweise viel zu wenig. Ich habe so viele Pläne, Webpage, Instagram, Newsletter und am Ende passiert gar nichts. Das zieht sich durch alle Bereiche bei mir. Ich habe sicher 7 bis 8 von euren Kursen und nur wenige davon habe ich fertig angeschaut, geschweige denn, dass ich etwas richtig längerfristig umsetze. Dabei habe ich akute gesundheitliche Beschwerden, Frozen Shoulder, Rücken, Atmung etc. Warum? Wenn es keinen Schweinehund gibt, woran liegt es? Ernährung ist mein absolutes Herzthema. Warum kann ich mich nicht mal hier aufraffen, etwas zu tun? Wie kann ich etwas ändern?
Ja.
Wow. Okay, bin ich froh, dass ich das nicht beantworten muss.
Also, ich glaube, das ist eine Fragestellung, die viele Menschen haben, so ein bisschen. So nach dem Motto, ich habe doch so viele Pläne und warum kann ich die nicht umsetzen? In dieser Frage ganz konkret gehen aus meiner Sicht mindestens 2 Themen durcheinander. Also das eine Thema ist, ich habe meinen Job reduziert, weil ich möchte mich verändern und ich möchte mir was Eigenes aufbauen. jetzt zufällig zum Thema Ernährung, aber es ist eigentlich egal sozusagen zu welchem Thema. Und das andere Thema ist, ich habe gesundheitliche Probleme und ich möchte was für mich tun. Ich glaube, dass das, was sozusagen, das, was beides gemein hat, ist dieses Leistungsprinzip. Wenn ich 30 Stunden die Woche in Lohnarbeit bin, dann habe ich ja theoretisch noch 10 Stunden übrig, in denen ich einer anderen Tätigkeit nachgehen kann. Ist die Rechnung, dass wir davon ausgehen, dass eine Arbeitswoche immer 40 Stunden haben muss und dass das eine gute Idee ist. Das ist nicht so. Das können wir festhalten. Insofern ist das so eine, ne, das ist eigentlich eine schwachsinnige Rechnung. Ich weiß, warum man das macht, weil man irgendwie davon ausgeht, dass ein Vollzeitjob 40 Stunden hat, aber das hat halt irgendwann mal irgendjemand völlig random festgelegt.
Wirklich.
Und es macht gar keinen Sinn. Man könnte genauso gut sagen, es wäre sinnvoll, dass Lohnarbeit 25 Stunden die Woche sind oder 20 Stunden die Woche. Also das heißt, dieses so nach dem Motto, ich arbeite ja
80 oder 100, so ist nicht. Also,
genau, ist, aber so, ich arbeite nur in Anführungszeichen 30 Stunden und das bedeutet, ich habe irgendwie Zeit übrig, ist schon der erste Denkfehler. Der zweite ist, etwas für mich zu tun, würde ja dann weitere Zeit benötigen sozusagen. Und der Grund ist, dass es offensichtlich gerade, also es gibt glaube ich zwei Gründe, das eine ist, es ist einfach viel zu viel. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich werde jetzt alles verändern. Also ich will den Job nicht mehr, ich will den die Struktur des Jobs, der Lohnarbeit eigentlich nicht mehr. Ich will inhaltlich nicht mehr das machen, was ich machen will. Und jetzt will ich auch noch angehen, all diese Probleme, die ich habe, die wahrscheinlich systematisch über Jahre so entstanden sind. Und das kann gar kein Gehirn, also keine menschliche Struktur kann zu sagen, okay, so und jetzt ab morgen mache ich alles anders. Genau, das funktioniert nicht. Was funktioniert, ist eins nach dem anderen und einmal ein bisschen sortieren und gucken, was hat denn jetzt Priorität und dann gucken, wie ich anfangen kann, eine Stellschraube zu verändern. Also zum Beispiel, vielleicht kann ich mir jetzt einen Zeitplan machen und sagen, für das nächste Jahr starte ich mit diesem Thema. Also das wichtigste Thema wäre, weiß ich nicht, das grundlegendste Thema wäre, ich möchte richtig atmen lernen und jetzt mache ich das mal. Und dann mache ich das jetzt mal für die nächsten 3 Monate und dann gucken wir mal, wie sich mein Zustand, mein Nervensystem, meine Energiereserven, meine Kraft und so weiter verbessert haben oder verändert haben oder eben nicht verändert haben, um zu sehen und zu sagen, ach, was ist denn die nächste Baustelle? Vielleicht verändert das etwas oder sowas wie, weiß nicht, was hast du vorhin gesagt, sowas wie Rückenschmerzen.
Ja, wenn du einen frozen Shoulder hat, dann wirst du ja wahrscheinlich nie wieder Nacken haben. Also das wäre dann schon auch weit vorne in der Priorliste. Also super, atmen sich ein wegen Nervensystem und Stress und Kapazität und so. Aber also jetzt von den Kursen her wäre es okay, erst atmen und dann Nacken.
Ja, also wenn ich jetzt
dafür akut 4 Monate Zeit, keine Ahnung.
Wenn ich akut Schmerzen habe, Frozen Shoulder hast du gesagt, und du hast akute Schmerzen die ganze Zeit, dann brauche ich nicht anzufangen und zu sagen, ich will jetzt mir eine neue Selbstständigkeit aufbauen neben einem eigentlich Vollzeitjob. Also nur das war so eine Sache. Und das andere war, dass es ganz oft so ist, dass wenn wir so einen großen Schritt machen wollen, dann gibt es ja genug Gründe, die wahnsinnig viel Angst machen. Also zu sagen, ich fange jetzt an, mir das aufzubauen parallel, weil ich mich nicht traue, vielleicht den Lohnarbeitsjob zu knicken, was man ja total verstehen kann, bedeutet es aber ja trotzdem, dass ich rausgehen muss. Ne? Du schreibst was von Instagram, also loszugehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt Content auf Instagram und sag, wie toll mein Produkt ist, wie toll meine Ernährungsberatung ist. Das kostet ja völlig andere Dinge von dir. Du musst Sachen lernen, du musst dich zeigen und so weiter. Das ist was unser System überhaupt gar nicht aus dem Ärmel schüttelt und sehr, sehr gerne daran festhält und sagt, ich starte das jetzt nicht, weil ich ja unbewusst weiß, was daraus resultiert und davor habe ich so viel Angst, das möchte ich gar nicht. Und insofern wäre da so eine Sache zu sagen, liebevoll zu sein mit dir, dir einen Plan zu machen, der machbar ist, der langsam ist, der sich gut anfühlt, an Tagen was machen, wo du dazu Lust hast und an anderen Tagen es nicht zu machen, aber ohne dich dafür zu verurteilen, sondern zu sagen, hey, heute war mein Nervensystem überreizt, heute ging es nicht. Also so ein bisschen liebevoller drauf zu gucken, weil eigentlich das Gehirn immer eine gute Entscheidung für uns trifft. ob wir die dann immer wollen oder nicht, ist halt ja, die Frage.
Aber wenn du nicht kannst, dann ist das eigentlich die richtige Entscheidung.
Ja, genau.
Ja. Vielleicht so vom Ding her, also wenn ich einen Kurs rausbringe oder du genauso, bin ich vorher, habe ich Lampenfieber, wie sonst was, und danach habe ich sowas wie einen Kater. Mhm. Immer noch, obwohl wir das jetzt seit Jahren machen und seit 4 Jahren auf Insta wirklich aktiv sind und so weiter. Also nur so von Ding her, wie krass das ist zu sagen, so, ich stelle mich jetzt hier hin und mache jetzt eine Ernährungsberatung und die ersten 10 Posts werden einfach vollständig ignoriert.
Ja,
so, das genau. Tut echt weh. So.
Also und es ist einfach nicht ohne. Also nee. Es ist einfach nicht zu unterschätzen und zu sagen, Gott, wie scheiße bin ich denn, dass ich das nicht auf die Kette kriege.
Nee,
so, nein, das ist eine
ist
richtig hardcore. Krasse Sache. Genau. Okay.
Ja, viel Erfolg.
Ja, genau. Gut, dann heute mal 2 andere Fragen.
Ja, sehr spannend. Okay, das war's für heute. Mhm. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Hoffentlich sind ein paar gute Atemtipps dabei gewesen. Atmen ist toll. Kann man so stehen lassen. Atmen ist richtig gut.
Ja.
Ist richtig.
Herrlich.
Kann das.
Ja, sehr schön.
So, eine schöne Woche euch und
bis
du musst was sagen.
Bis nächste Woche.